findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Ich freue mich riesig, dass ich heute als Gästin Hanna Weihe habe. Wir ja da einsteigen wollen, um mal so ein bisschen dich selber mit beleuchten und was hat das so mit dem Lehrberuf alles so auf sich? Was für Erfahrungen sammelst du in der Praxis weiter? Welche Veränderungen gibt's da? Und ich freue mich sehr, dass du gesagt hast, du bist im Podcast heute mit dabei. Und dann lass uns doch mal reinspringen, um dich erst noch so ein bisschen näher zu beleuchten. Nämlich, welche drei Hashtags würden dich am besten persönlich beschreiben, Hanna?
Ja, hallo erstmal. Ich würde sagen, experimentierfreudig, fortbildend, kreativ.
Das sind wichtige Begriffe, finde ich. Und auch gerade Kreativität ist ja was, was ganz viel freisetzt und was auch viel mit Innovation und so zu tun hat. Mhm. Wie passt das in deinen Lehrberuf sozusagen rein? Wie bist du da reingestiegen? Wie bist du überhaupt dahin gekommen zu sagen, du willst Lehrerin werden? Und wie geht das überein mit deinen ziemlich coolen Hashtags?
Okay, das sind viele Fragen auf einmal. Ich kann sagen, ich habe Eltern, die auch Lehrer waren, auch sehr engagierte Lehrer, die gerne unterrichtet haben, die einen ressourcenorientierten Blick auf ihre SchülerInnen hatten, die deutlich heterogener waren als die an meiner Schule, zumindest gerade zu Beginn. Und jetzt könnte man sagen, das war der Grund, weshalb ich Lehrerin werden wollte. Nee, das war natürlich ein Grund, weshalb ich das auf gar keinen Fall werden wollte, wie das so ist, wenn man Lehrer als Eltern hat. Denn dann kriegt man ja hautnah mit, was das an Korrekturaufwand bedeutet, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass um 13 Uhr nicht Feierabend ist, sondern häufig noch in Abendstunden weitergearbeitet wird. Außerdem fand ich meine Eltern selbst natürlich total uncool und dachte, das kann ja gar nicht sein. Also immer, wenn ich gehört habe, dass die irgendwie beliebteste Lehrer an ihren Schulen waren, konnte ich das natürlich niemals glauben. Und daher war eigentlich meine Intention, eher in die Gerichtsmedizin zu gehen.
Und Gerichtsmedizin gehen.
Genau, also dann gab es mannigfaltige Gründe, weshalb das mit der Gerichtsmedizin nicht funktioniert hat. Und dann war ich tatsächlich erstmal lost, wie man so schön sagt, und habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich mir meine beiden LK-Fächer angeschaut, das waren halt Deutsch und Pädagogik, und habe gedacht, gut, die hast du ja nicht umsonst gewählt, die findest du ja erstmal interessant, also fang erstmal damit an, und habe die beiden Fächer eben studiert. Auch da immer noch nicht mit der Intention, unbedingt Lehrerin zu werden, sondern es war erstmal, komm im Unileben an, fang erstmal mit irgendetwas an. Und als dann so die ersten Praktika auf uns zukamen, habe ich gemerkt, dass ich das, glaube ich, ganz gut kann mit dem Unterrichten. Und ab da an war die Laufrichtung relativ eindeutig und klar. Und ab da an habe ich alles ausgerichtet darauf. Ich hatte das Glück, bei meinen Unikursen natürlich die zu wählen, die auch auf dem Beruf abgestimmt waren. Ich glaube, wenn Menschen studieren, die nicht genau wissen, was bedeutet eigentlich Lehrer sein und was steckt da eigentlich hinter, die wählen mit Sicherheit auch viele Spaßseminare und viele, die einfach nur sehr persönlichen Interessen entsprechen. Aber wenn ich irgendwo das Wort Didaktik im Seminartitel gelesen habe, dann wusste ich schon, okay, das ist das, was du brauchst, und war da dann sehr zielgerichtet unterwegs. Und ja, Kreativität ist etwas, was mich schon immer ausgemacht hat, nicht nur im einfach kreativen Tun, wie man das ja so allgemein formuliert, also ne, sich mit kreativen Tätigkeiten auseinanderzusetzen. Ja, meine Eltern waren auch Künstler, das heißt, ich bin sehr künstlerisch aufgewachsen, ich war immer interessiert an kreativen Tätigkeiten. Gleichzeitig aus beruflicher Sicht bedeutet Kreativität für mich ja vor allen Dingen Problemlösen, Herausforderungen kreativ im Kopf angehen, kreative Prozesse anders gestalten. Und ich glaube, das entspricht einfach auch meiner Person. Also ja, es gibt Probleme. Probleme sind aber eher Herausforderungen und ich muss überlegen, wie gehe ich die an? Und das wiederum ist etwas, was sich im Lehrerberuf alltäglich widerspiegelt. Also du hast ständig mit Herausforderungen zu tun, sei es im Umgang mit SchülerInnen und ihren zum Beispiel persönlichen Problemen oder ihrem Verhalten. Natürlich auch ist es eine Herausforderung, den Lehrplan sehr kreativ auszulegen und zu gucken, wo eben Spielräume bleiben. Das sind auch Herausforderungen, die ich angehen kann, um mir meinen eigenen Unterricht spannend zu gestalten, um daran Spaß zu haben. Also ich glaube, der Lehrerberuf ist einer der Berufe mit den meisten Herausforderungen, bei denen es darauf ankommt, dass du die selbst lösen musst. Oder gerne auch im Team. Aber das heißt, das schließt sich eigentlich nicht unbedingt aus.
Jetzt sagst du ja, man kann das gut im Team lösen. Das ist, oder stelle ich zumindest auch fest, noch nicht was, was so alltäglich überall zutrifft, dass man wirklich Dinge auch im Team angeht. Wie hast du da so erste Schritte erlebt, tatsächlich, dass du eben jetzt auch sagen kannst, ja, man kann die auch im Team gemeinsam angehen oder man wird ein Team im als Kollegium?
Naja, es hat einmal was mit der eigenen Haltung dazu zu tun. Ne? Klar kann ich sagen, Lehrer sein kann auch ein sehr einsamer Job sein. Ich kann sehr gut alleine auch an meinem Schreibtisch sitzen. Ich kann sehr gut auch mich alleine in Dinge reindenken. Und das mache ich mit Sicherheit auch an vielen Stellen. Wenn ich dem Teamgedanken aber eine Chance gebe, dann sollte ich hoffentlich möglichst schnell auch Vorteile davon erleben. Sicher nicht mit jedem, das ist mir bewusst. Und manchmal ist man vielleicht auch eher selber der Ideengeber für andere. Ja, das ist mir auch bewusst. Aber Gedanken von außen zuzulassen und sich auch stören zu lassen in seinen sonst so geraden Linien, um vielleicht eben nochmal in eine andere Richtung zu denken, das ist ja der Effekt von Teamarbeit. Und natürlich auch, sich gegenseitig zu entlasten. Also ich bilde ja Erzieherinnen und Erzieher aus und denen sage ich relativ zu Beginn ihrer Ausbildung auch, klar könnt ihr hier eigenbrötlerisch durchlaufen, wird vielleicht klappen, je nachdem wie kompetent ihr selbst seid. Theoretisch ist es aber eine Ausbildung, die auch so gepresst ist und so inhaltlich voll, dass es irgendwann den Punkt geben wird innerhalb dieser Ausbildung, wo ihr euch mal auf andere verlassen müsst und wo sich vielleicht auch Personen finden müssen, die euch mal eine kurze Zeit lang tragen. Und ich glaube, dass das als Lehrerin auch wichtig ist. Also der Lehrerberuf ist extrem belastend, extrem anstrengend, erfordert vor allen Dingen viel Denkkraft, viel auch ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen würde ich es nennen. Also viele Tätigkeiten, die einfach lästig sind und auch viele Tätigkeiten, wo es wichtig ist, vielleicht mal eine Rückkopplung zu haben, um sich zu versichern, ist das eigentlich richtig, was ich hier mache, was ich tue, was ich denke. Und auch gerade, wenn man dann in seinem beruflichen Alltag angekommen ist, nach dem Studium, nach dem Referendariat, wenn man vielleicht nicht so den Fortbildungsgeist persönlich hat, dass das auch was für die persönliche Weiterentwicklung bringt, sich mit anderen auszutauschen. Also woher soll denn neue Inspiration kommen? Klar kann ich mich permanent versuchen, selber fortzubilden, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, in der Hoffnung, irgendwie einen Input zu haben. Ja, das finde ich auch super wichtig, auf jeden Fall. Aber gerade in Teamarbeit ist das doch der niederschwelligste Weg.
Finde ich tatsächlich auch. Ich habe nur quasi große Ohren gekriegt, weil du ja gesagt hast, es ist schwer. Es gibt auch viele belastende Strukturen, die in Schule sind. Dann wurschtelt man sich da durch. Und jetzt, wenn man sagt, Teamarbeit heißt auch oder bedeutet auch, da können unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, die sich befruchten, die sich aber auch manchmal abstoßen können. Mhm. Und dann überlegt man eben auch, wie man vielleicht andere oder gemeinsame Wege finden kann. Das ist ja per se auch nochmal anstrengend. Wie kriegt man da sozusagen eher den Vorteil in Fokus gerückt, statt auch zu sagen, oh Gott, dann muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen und dann lasse ich es lieber bleiben?
Ja, ich glaube, es liegt, kann nicht nur an einem selbst liegen in diesem System Schule. Also man sagt immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Ich glaube, dass es wichtig ist, aus einer Schulleitungsposition heraus diese Haltung zu entwickeln. Das ist immer noch mit Widerständen verbunden. Und das bedeutet aber zum Beispiel auch, dass ich als Schulleitung natürlich Ressourcen zur Verfügung stelle. dass das nicht für mich als Lehrerin bedeutet, super, okay, jetzt möchte ich mich mit jemandem austauschen, das heißt, jetzt muss ich erst eine Zeit finden, wann wir uns treffen können, dann vielleicht gerade, wenn es noch mehrere sind, dann gibt es schon feste Termine im Kalender wie Fachschaftssitzungen und Konferenzen, wo natürlich bestenfalls auch im Team gearbeitet wird, aber wo ja Austausch schon da ist. Also muss ich als Schulleitung Ressourcen zur Verfügung stellen, die es den Lehrern auch einfacher machen, im Team zu arbeiten. Entweder indem ich die ganze Arbeit an der Schule grundsätzlich umstrukturiere und grundsätzlich sage, so, wir sind eine im Team arbeitende Schule. Das heißt, dass an vielen Stellen auch Lehrer im Team vor den Klassen stehen, sodass sie da auch direkt die Möglichkeit haben. Und ich kenne die Herausforderung zum Beispiel immer, wenn es darum geht, kollegiale Hospitationen anzuregen. Das ist eine nicht ganz gesetzte Vorgabe. Ne? Wir Lehrer sollen uns eigentlich gegenseitig im Unterricht hospitieren und dann auch eben kollegiales Feedback geben, um eben sich gegenseitig zu bereichern. Gleichzeitig steckt ganz häufig dann da direkt der Gedanke drin, ja, wann denn? Also wenn ich jemand anderen in dessen Unterricht besuche, was passiert mit meinem Unterricht zur gleichen Zeit? Oder diese Freistunden, die ich vielleicht dringend brauche oder überhaupt freie Tage, um irgendwas zu korrigieren, die fallen dann weg. Und wann wiederum finden wir dann die Zeit, um danach auch noch über den Unterricht zu sprechen? Und dann sollte der andere mich ja vielleicht auch noch besuchen und so weiter. Also das ist ja auch so ein Rattenschwanz. Mhm. Und den muss ich von vornherein organisatorisch eigentlich mitdenken. Also das ist so eine erste Aufgabe, die sich dann eher nochmal an eine Etage höher vielleicht wendet oder auch die aus dem Kollegium herauskommen muss und die als Anspruch gestellt werden soll. Also ja, wir sind generell bereit, aber wir brauchen Ressourcen dafür und Ressourcen in der Schule werden gerne knapp gehalten, wenn es nicht direkt um den Unterricht geht.
Heißt dann, entschuldige, dass ich reinspringe, aber heißt dann Ressource auch, dass du sozusagen mehr Lehrkräfte brauchst, damit sozusagen solche Dinge auch anders abgefedert werden können oder damit sozusagen auch mehr Spielraum ist? Also müsste man da auch sozusagen gucken, jetzt mal unabhängig davon, dass vielleicht weniger Lehramt studieren oder dass es sozusagen aufgrund Krankheit, Stress, zu viele Ausfälle gibt oder Wegbrüche oder Menschen sich dem Lehrberuf wegbewegen, bräuchte es da sozusagen neue Strukturen schon, wie bemessen wird, wie viele Lehrkräfte an eine Schule gehen und müsste man da sozusagen schon eine neue Struktur schaffen?
Naja, es ist ja fast schon eine Suggestivfrage, ne? Also wir alle wissen, dass die Antwort darauf ja lautet, aber dann sind wir ja noch eine Ebene höher. Wenn ich mir anschaue, wie die Schüler-Lehrer-Relation berechnet wird, dann kann ich da natürlich schön dran rumschrauben, auch um zu sagen, es gibt doch gar keinen Lehrermangel. Also die Berechnung passt doch. Dass aber die Berechnung schon seit Jahren nicht passend ist, das kann ich an diesem Punkt natürlich super ignorieren. Wenn mir klar ist, dass ein Unterricht besser wird, wenn da Lehrer im Team unterrichten, wenn die sich unterstützen können, wenn die keine großen Schülergruppen haben, ja, dann brauche ich, also das ist allen bewusst, das ist allen klar, das verwundert auch niemanden. Und jetzt, ich will gar nicht sagen, wir brauchen ein unendliches Repertoire an Lehrkräften. Mhm. Aber es ist klar, dass diese Berechnung nicht funktioniert, wenn man Funktionen von Schule und guten Unterricht im Blick hat. Also das sind grundlegende Dinge, die schon seit Jahrzehnten sicher gesichert sind. Und die Argumentation immer zu sagen, naja, aber die Berechnung, so und so viele Schüler kommen auf einen Lehrer oder andersrum, die hat seit Jahren, Jahrzehnten keine Hand, keinen Fuß. Also darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Ja, sicher.
Wie ist es dahingehend, wenn wir auch über dieses selbstorganisierte und selbstregulierte Lernen sprechen? Sind das sozusagen Optionen, wie man andere Freiräume schaffen kann? Und wie kann man auch den Umstieg da auch schaffen, dass Schulen sozusagen sehr viel stärker in dieses selbstorganisierte Lernen kommen?
Ich glaube, auch da haben wir so eine Mischung aus Anspruch und Wirklichkeit. Also auch da kann ich sagen, naja, dann sind ja alle entlastet, wenn die Schüler alle brav selber lernen. So, dann braucht es da ja keinen Lehrer vielleicht, dann, wenn die selber lernen, ist doch alles supidupi. Tatsächlich bin ich großer Fan davon, ein vernünftiges Konzept an der Schule dahingehend aufzustellen. Dafür wäre es durchaus lohnenswert, sich andere Konzepte erst einmal anzuschauen und dann auch diejenigen, die in diesen Konzeptstrukturen arbeiten, auch zu befragen. Und zwar vor allen Dingen die SchülerInnen. Wir merken eine zunehmende Abnahme der Selbstständigkeit von SchülerInnen. Und dann zu sagen, okay, auf der einen Seite sagen wir, hey, ihr könnt immer weniger selbstständig und selbstorganisiert lernen, aber jetzt packen wir euch die Phasen von selbstorganisiertem Lernen vor die Nase. Das funktioniert so nicht. Und gerade deswegen brauche ich ein Konzept. Und ich habe schon Schulen besucht, die ausgezeichnet wurden für ihr Konzept und Preise gewonnen haben. Und dann haben wir die SchülerInnen befragt und die SchülerInnen haben gesagt, das ist scheiße. Oder die haben auf ihrer Ebene dieses Konzept des Selbstlernens an dieser Schule torpediert, ohne dass die LehrerInnen das mitbekommen haben, aber haben uns halt dieses Feedback gegeben. Das bringt halt niemanden voran. Das heißt, ja sicher, sollten wir SchülerInnen die Möglichkeit geben, diese Freiräume zu haben, sich selbst mit Dingen zu beschäftigen, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Denn das ist ja das, wenn wir idealisiert auf unsere eigene Schulzeit zurückschauen, dann waren die Momente, die wir am liebsten häufig gemocht haben, die, wo wir uns mit unseren eigenen Themen beschäftigen konnten oder wo wir die Zeit bekommen haben, uns in etwas richtig reinzuarbeiten, in so einen Flow-Effekt zu geraten und wirklich uns intensiv mit etwas auseinanderzusetzen. Und das waren nicht unbedingt die Zeiten im Unterricht, sondern bei uns waren es häufig Hausaufgabenzeiten, wenn man die ernst genommen hat und wenn man eine gute Aufgabe gestellt bekommen hat. Von daher muss ich sagen, es hält sich die Balance und deswegen finde ich aber ein Konzept umso wichtiger. Und vielleicht auch das Ausprobieren mehrerer Konzepte, was Selbstlernphasen angeht. Nicht alles ist immer für alle passend. Das heißt, es muss ein Konzept sein, was an der einen oder anderen Stelle auch einfach flexibel gestaltet ist, was ich anpassen kann. Und selbstorganisiertes Lernen heißt nicht, dass es nicht von LehrerInnen begleitet wird. Das funktioniert halt auf gar keinen Fall. Also das kann eine total tolle Zeit für LehrerInnen sein, wenn man einfach sieht, wie SchülerInnen sich selbst beschäftigen, selbst lernen, sich selbst mit Dingen auseinandersetzen und einen wirklich nur noch als ja, Begleiter, Ansprechpartner wahrnehmen. Ne? Auf einer ganz anderen Ebene natürlich auch als im Unterricht oder einem vielleicht selber erzählen können, pass mal auf, das und das habe ich jetzt herausgefunden und so würde ich damit weitergehen und umgehen. Also man berät wirklich mal SchülerInnen. Es kann nicht sein, dass eine Phase selbstorganisierten Lernens oder der Einbau in den Stundenplan bedeutet, das ist der Moment, wo die Lehrer nicht mehr für die Klassen zuständig sind. Und man sollte sich dringend überlegen, wann gehe ich denn dann mit den Ergebnissen um? Denn die Sinnhaftigkeit und die Motivation muss auch dahingehend nochmal verdeutlicht werden. Klar kann ich jetzt sagen, hey, wenn ich intrinsisch motiviert bin, dann mache ich das ja für mich, wie man so schön sagt. Ne? Du machst das nicht für die Schule, du machst das für dich. Ja, das ist unsere Idealvorstellung. Und trotzdem hat das auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Also wenn ich doch merke, da organisieren sich Schüler selbst, die lernen selbst, die arbeiten sich irgendwo rein, dann ist das nur wertschätzend, wenn ich irgendwann diese Ergebnisse auch reinhole, wenn ich die eben feedbacke, wenn die Möglichkeit bekommen, ja, ihre Tätigkeiten zu demonstrieren, zu präsentieren, das hängt alles miteinander zusammen.
Das hängt natürlich auch mit, wenn du dir den vollen Lehrplan anguckst, der da ist und du dann sagst, da gibt es diese Räume, wo man auch präsentiert, wo man Feedback, das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Das heißt, wie müsste man auch eher Lehrpläne entschlacken, damit diese Räume sozusagen auch stattfinden können und wie sehr liegt es daran, tatsächlich auch zu sagen, wir haben einen vollen Lehrplan, wir können hinterher einen Haken setzen, dass das alles stattgefunden hat, aber was und wie am Ende mit hängen geblieben ist, steht sozusagen auf einem anderen Stück Papier. Also welche Wirkkraft will Schule eigentlich langfristig entfalten, wenn Lehrpläne immer voller werden und diese Dinge, die du aber auch schon geschildert hast, sozusagen bei der Gegenseite nicht ankommen? Wie stellt man da auch sozusagen am Ende wirkungssicher für Schule?
Ein Freund von mir sagt immer einen schönen Begriff dazu, nämlich Erwähnungsdidaktik. Ich habe es mal erwähnt. Ne? Das heißt nicht, dass wir es gelernt haben oder ausführlich besprochen haben, sondern wir haben es nur noch erwähnt und können damit genau diesen Haken dahinter setzen, weil wir haben ja keine Zeit. Gerade ist der neue Lehrplan für Pädagogik an den Gymnasien veröffentlicht worden. Der ist jetzt gerade in der Verbändebeteiligung. Das heißt, da ich Vorsitzende des Verbandes der PädagogiklehrerInnen bin, sind wir jetzt gerade in der Pflicht, das rückzumelden, was sich da Menschen überlegt haben. Und es endet genau immer bei den gleichen Stellen. Ne? Es ist zu voll, es ist zu viel, es passt nicht zusammen. Dann wird künstlich verschlackt, indem man einfach Dinge miteinander bündelt. Das heißt, sie werden noch unspezifischer, sie sind auch immer noch drin, sie sind nur an einer anderen Stelle. Und das sind aber auch die Probleme, die zum Beispiel gerade Geschichtslehrer auch mit den Lehrplänen haben. Also schau dir unsere Geschichte an. Das mal eben in den paar Stunden Geschichte von vorne bis hin zu besprechen, landet dann eben ganz häufig bei einer Erwähnungsdidaktik. Und ja, ich kann immer wieder sagen, sie müssen verschlankt werden. Kann ich sagen, wie und auf welche Art? Nein. Es ist auch nicht mein Job an dieser Stelle. Und ich weiß, dass das sehr viel Arbeit ist. Und ich weiß auch, oder ich glaube, dass wir davon ab müssen, dass alles wichtig ist. Ja, wir haben irgendwann so alibimäßig auf kompetenzorientierte Lehrpläne umgeschwenkt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann sagen, dass ich sehr viele Beispiele gefunden habe, wo Menschen überhaupt gar keine Ahnung haben, was Kompetenzen sind. Und Gott sei Dank steckt dann ganz häufig im Lehrplan ja doch wieder was Inhaltsbezogenes. Das heißt, man schaut dann doch wieder auf die Inhalte und nicht darauf, was wirklich Kompetenzen sind. Und ich glaube, das ist auch sehr schwer zu erreichen. Also es ist jetzt gar keine Kritik von oben herab, sondern ich glaube, das entspricht auch einfach nicht der Schulwirklichkeit, wie sie jetzt vor allen Dingen jetzt gerade ist. Unsere Schulwirklichkeit ist nicht kompetenzorientiert ausgerichtet. Das heißt, also dann geht halt wieder zurück zu den Inhaltsbeschreibungen im Lehrplan. Ich glaube, England hat das schon gemacht, wenn ich mich richtig dran erinnere, weil die auch gesagt haben, das funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht. Und es ist auch einfach die ehrlichere Umgangsweise damit. Und dann kann man vielleicht auch besser aussortieren und sagen, okay, ne, die Kompetenzbeschreibungen sind so unklar und da steckt so viel alles und nichts hinter. Dann schauen wir uns doch wieder lieber die wesentlichen Inhalte an und gehen damit um. Aber das, wie gesagt, das sind Ansprüche, die von ganz weit oben kommen an sowas. Und ich weiß, dass das tatsächlich eine anstrengende Arbeit ist. Ob da die richtigen Personen dran sitzen, die darüber gerade bestimmen, das ist wiederum eine Sache, die ich bezweifeln würde.
Jetzt hast du ja gerade dieses Thema nochmal mit der Kompetenzbildung gesagt. Wenn wir uns aber angucken, wie sich sozusagen die Welt entwickelt und wie wenig wir sozusagen wissen, wie Jobentwicklungen sind, welche Fähigkeiten man sozusagen aber braucht, um in einer Welt, wie sie nun mal ist, sich besser zurechtzufinden, wäre es da nicht tatsächlich fatal, nicht stärker auf Kompetenzen zu gehen, sondern eher davon wieder wegzugehen und auf Wissen zu gehen, wenn man sieht, wie Wissen in der Entwicklung ist und wo Wissen heute auch hergeholt werden kann und wie schnell sich Wissen auch heute verändert?
Ich glaube, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Also natürlich, wenn wir jetzt uns den Begriff anschauen, allgemeinbildende Schulen, dann gibt es auf jeden Fall Inhalte, die allgemeinbindend sind und die auch wichtig sind. Und demgegenüber und gar nicht als Konkurrenz stehen sogenannte Skills. Lebenskompetenzen, Kompetenzen, die wichtig sind, um irgendwann erwachsen zu werden, um in der großen Welt bestehen zu können, um sich abgrenzen zu können, um kritisch zu denken. Also ich glaube, es steht sich nicht gegenüber. Aber die Frage ist, ob das so komisch miteinander verwurschtelt werden muss mit den eben allgemeinbildenden Fächern. Mhm. Ich glaube, zu sagen, okay, wir haben bestimmte Fächer, die zum Beispiel auch eben abgespeckt werden können im Hinblick auf, wo kriege ich mein Wissen jetzt her? Wir kennen das aus unserer eigenen Schulzeit, da wurde immer gesagt, ja, du wirst ja auch hier nie einen Taschenrechner irgendwann mal bei dir bei haben, deswegen musst du das jetzt können. Ja, Ergebnis ist doch, wir haben alle immer unseren Taschenrechner dabei. Also gibt es vielleicht Dinge, die ich outsourcen kann. Ne? Mhm. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Fächer. Dass ich mir überlegen muss, wie ich an Wissen herankomme und dass ich vielleicht auch was anderes nutze als ganz klassischen Lehrbuch und Wissen anders aufbaue. Das ist ja eine Kompetenz, die Lehrer generell berücksichtigen müssen. Und dann gibt es diese sogenannten Skills der Lebensbefähigung und der Lebensführung, die darüber bauen, Querschnittkompetenzen, sagt man gerne. So, und dass es dafür vielleicht einen eigenen Unterricht gibt, der darauf ausgerichtet ist. Das ist nochmal was anderes. Klar gibt es mit Sicherheit Fächer, die sich eher dafür eignen, sich in so einen Skill-Unterricht umzuwandeln. Da bin ich mir ganz sicher. Aber vielleicht das mal ganz eindeutig zu trennen. Also was ist Allgemeinbildung, was ist Wissen, was ich wirklich können muss, was ich auch abrufen muss einfach. Und wo sind es wirklich Kompetenzen, die ich erlernen muss? Und da muss ich auch sichtbar machen, wofür brauche ich die halt irgendwann mal? Mhm. Und das ist, glaube ich, der größte Problem, dass wenn ich natürlich keinen Sinn darin sehe, dann wird es schwierig. Denn niemand von uns in unserem alltäglichen Leben würde etwas machen, worin er keinen Sinn sieht. Warum behandeln wir Schüler also anders in diesem Fall? Und wenn mich dann Schüler fragen, wozu brauche ich denn jetzt eine Textanalyse? Wozu muss ich denn Gedichte analysieren können? Dann ist es meine Aufgabe als Lehrer, darauf eine Antwort zu haben. Mhm. Wenn ich keine Antwort darauf habe, ja, dann wird es schwierig. Aber ich muss doch aufzeigen können, warum mache ich das jetzt gerade? Und dass diese Textanalyse an diesem einen Gedicht, was wir jetzt gerade machen, oder diese eine Gedichtanalyse, dass es nur exemplarisch ist. Und wenn Lehrer das nicht schaffen, dann habe ich nochmal ein ganz anderes Problem. Aber diese Lebensführungsskills, sowas wie, wir haben jetzt sehr viel wird von Medienkompetenzen gesprochen. Mhm. So, Medienkompetenzen, ja, jetzt kann ich das Fach Medien einführen, aber hinter Medienkompetenzen steckt ja noch viel mehr, als dass ich mich jetzt nur mit irgendwelchen YouTube-Videos auseinandersetze oder mit irgendwelchen TikTok-Videos auseinandersetze. Also das sind ja viel weitgreifendere Kompetenzen als welche, die sich nur auf Medien beziehen. Die sollen ja auch meine ganze Haltung verändern, kritischer machen, ne, genauer hinschauen, hinterfragen und auch da den kreativen Umgang fördern. Und diese zweite Ebene, dafür sollte es eventuell sowas wie so ein Skill-Training eben geben.
Ich wollte eigentlich gar nicht, aber jetzt springe ich da doch rein, denn du hast ja Digital School Story auch durchgeführt. Mhm. Das ist ja sozusagen was, brauche ich ja nicht sagen, sondern wie würdest du es denn beschreiben? Wie zahlt das vielleicht darauf ein, was sozusagen auch Schule ermöglichen kann?
Boah, ist auch eine große Frage mal eben. Ich glaube, es ist zumindest ein Ansatz und vielleicht auch mal einfach mal ein Experiment. Ich glaube, es ist sehr stark von der Lerngruppe abhängig und auch da von der begleitenden Lehrkraft. Die Methode an sich, finde ich, trägt sich an vielen Stellen selbst, eigentlich. Ne? Also ich bekomme das Glück, sehr viel Materialien zu bekommen, sehr viel Hilfeansätze zu bekommen, die ich als Lehrerin nutzen kann. Ich muss es auch wollen. So, und vielleicht, und was auch nicht funktioniert, meiner Meinung nach, ist, es ganz platt 1:1 zu übertragen, ohne meine eigene Persönlichkeit da noch mit reinzubringen und ohne die Lehrgruppe in irgendeiner Art und Weise zu berücksichtigen. So, ich komme quasi echt, also man sagt immer so schön so, ne, ich kann das Pferd zum Wasser tragen, aber saufen muss es selbst. So, und diesen Trageweg, den erledigt DSS auf jeden Fall. Ich bekomme total schön aufgearbeitete Materialien, ich bekomme viel Unterstützung, ich bekomme viel Anweisung. Ich bekomme viel Austausch, alles das, was Lehrer gerne haben wollen. Und dennoch muss ich wesentlich mich einmal kurz mit meiner Gruppe beschäftigen, muss überlegen, wo stehen die jetzt gerade, muss auch für mich selber überlegen, was ist mir wichtig in diesem Prozess, wo gebe ich vielleicht auch das Feedback, hier brauchen wir länger, hier brauchen wir nochmal eine andere Schleife. Und dann muss ich das auch sehr selbstbewusst durchführen. Und dann, finde ich, gibt das eine totale Möglichkeit. Und natürlich stecken dahinter eben auch Kompetenzen, die erlernt werden sollen. Einmal habe ich ganz klar, dass ich an den Inhalten arbeite, die hoffentlich sowieso gerade dran wären bei mir im Unterricht, und das darauf übertrage ich. Ich bekomme also im Prinzip eine Methode an die Hand, die ich auf meine Inhalte übertragen kann oder mit denen ich meine Inhalte transportieren kann, bis zu einem bestimmten Grad. Und diese Methode ist nochmal ausgelegt, mit Sicherheit anders ausgelegt, auf die Kompetenzen, die diese Methode an sich fördern möchte, als ich die vielleicht in meinem Unterricht verfolgen würde. Und auch darüber muss ich mir dann Gedanken machen und mit den Schülern auch ins Gespräch gehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig bei DSS, dass nachdem ich dieses Projekt durchgeführt habe, dass ich mit meinen Schülern ganz klar reflektiere, so, was habt ihr jetzt eigentlich daran gelernt? Jenseits von dem Inhalt, mit dem ihr euch beschäftigt habt. Ne? Und die dann zum Beispiel meine SchülerInnen dann gesagt haben, ja, ganz ehrlich, also ich habe auch ein paar ältere SchülerInnen dabei, die dann gesagt haben, also ich war nie so safe in so Mediengeschichten. Ne? Und dann habe ich gehört, oh Gott, wir sollen ein Video erstellen und wir sollen es auch noch schneiden und wir sollen es produzieren, um Gottes Willen. Und dann auch so Dokumente ausfüllen und schreiben, mit Vorlagen arbeiten und so weiter. Das erfordert eine hohe Medienkompetenz, ne? Und auch einfach Hardware-Skills, die teilweise nicht da waren. Und die sich dieser Herausforderung auch gestellt haben und dann eben auch im Team mit ihren Mitschülern einmal eben gemerkt haben, hey, ne, wenn ich merke, ich kann das einfach nicht, dann frage ich vielleicht mal jemanden, der es kann, auch über mein Team hinaus. Das heißt, da wurde so eine gewisse Scheu abgelegt, sich als inkompetent zu zeigen, anderen gegenüber, ne, und Schwächen und Fehler zuzugeben. Das heißt, das ist total gut überwunden worden und gleichzeitig aber genau an diesen Punkten total eindeutig so einen Lernprozess festzumachen, auf einer methodischen Ebene, auf dem Umgang mit Material und nicht nur inhaltlich. Ne? Ich lerne jetzt mehr, das ist relativ easy, wenn ich irgendwann merke, ach guck mal, habe ich gecheckt, freue ich mich drüber. Aber eine Kompetenzerweiterung bewusst zu erleben, hat nochmal ein anderes Niveau. Wenn ich merke, guck mal, normalerweise hätte sich jetzt jemanden gefragt, aber jetzt weiß ich schon, wie es selber geht. Und jetzt, oder ich probiere mich jetzt auch einfach mal aus. Ich habe nicht mehr so Angst davor, weil es hat ja bisher immer irgendwie geklappt. Oder auch wenn es nicht geklappt hat, die Auswirkungen waren nie so schlimm, als dass ich jetzt sage, ich lasse jetzt für immer die Finger davon. Und sich einfach dann dadurch vielleicht auch mehr zu trauen, gerade im Umgang mit Medien und gerade mit Schnittprogrammen und was weiß ich was. Ich glaube, es war eine enorme Kompetenzerweiterung, die auch dann übertragen werden kann, eben auf andere Situationen. Und das macht ja eine Kompetenz aus.
Ja, also danke für die vielen Einblicke, die du jetzt auch nochmal gegeben hast. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt reinspringen, Didaktik. Du hast ganz am Anfang, wie wir in den Podcast eingestiegen sind, dass sich Didaktik irgendwie auch angesprochen hat, schon auch im Studium. Wie wichtig ist denn Didaktik tatsächlich in Schule und welche Rolle spielt es?
Naja, es ist unsere Basis, könnte man sagen. Also sich grundlegend zu überlegen, was und wie, steht, glaube ich, im Vordergrund vor allem. Also vor allen Dingen der Weg dann dahin. Und das ist ja auch das Handwerkszeug, was wir hart erlernen müssen. Also wir sind im Studium, das meiste, was wir da lernen, sind Inhalte. Ne? Also hoffentlich. Und ich habe auch ganz viele Referendare erlebt und KollegInnen erlebt, die irgendwann zugeben mussten, dass sie eigentlich Fachidioten sind, jetzt um es mal negativ auszudrücken. Ne? Also sie haben für ihre Fächer gebrannt, die haben die Inhalte geliebt und auf einmal saßen Schüler vor denen. Und die wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollten in dem Moment und wie sie dann ihre Inhalte auf so eine Lerngruppe eben abstimmen und wie sie Entscheidungen treffen zugunsten der Lernenden, die da vor ihnen sitzen und wie sie naja, Scaffolding betreiben, ne? Also wie du deinen eigenen Inhalt, in dem du im besten Fall natürlich Experte bist und den du vielleicht auch liebst, für den du brennst, runterbrichst, in Scheibchen aufteilst, überlegst, wie da jemand jetzt anderes drangehen kann, wie jemand anderes das jetzt gerade erst erlernen kann, was du schon total selbstverständlich und toll findest. Und ich glaube, dass Didaktik uns einerseits natürlich einen Leitfaden bietet und uns hilft, dahin und gleichzeitig uns auch sinnvoll begrenzt im Zuge dessen, dass wir uns einfach auf unser Klientel einstellen müssen. Und die Didaktik ist ja wirklich, also mal abgesehen von diesem Methodenrepertoire, was sich dadurch ja dann auch aufbaut. Ne? Wenn du genau begründest, warum du etwas machst, also ich glaube, eine Begründung ist erstmal ganz wichtig. Ich weiß, es ist auch schwierig, aus meiner Position darüber zu sprechen. Ich war immer jemand, der gerne Unterrichtsplanung geschrieben hat. Ich mag das gerne, mich damit auseinanderzusetzen und ich mag gerne, meine Entscheidungen zu begründen und abzuwägen, warum ich die treffe und nicht eine andere. Das gilt nicht für alle meine KollegInnen, das weiß ich auch, und gerade für ReferendarInnen, die hassen Planungen schreiben. Völlig zu Recht, ne? Weil das sich erstmal wie Gängelung anfühlt. Aber wenn du merkst, wie wichtig es ist, deinen Unterricht zu durchdenken, dann hast du auch eher die Wirkfaktoren, warum es jetzt klappt oder nicht. Und kannst ganz klar benennen, warum hat das jetzt funktioniert und warum hat das nicht funktioniert? Warum muss ich beim nächsten Mal, wenn ich diese Unterrichtsstunde halte, auf jeden Fall nach etwas anderem greifen? Und das kann natürlich auch an der Lerngruppe liegen, kann aber auch einfach an meiner eigenen Kompetenz in diesem Moment liegen, aber ich muss es doch irgendwo dran festmachen können. Sonst macht es mich auf Dauer unzufrieden. Und gleichzeitig hilft mir eben Didaktik nicht völlig abzudriften. Denn ich bin auf jeden Fall immer auf einer anderen Ebene als meine SchülerInnen. Also sollte ich zumindest sein, wenn ich mich eingearbeitet habe. Ich muss mich aber auf deren Ebene zumindest ansatzweise hinabbegeben. Klar, ich bin auch noch die lehrende Person und stehe damit sowieso höher und habe damit auch eben diese Verantwortung. Aber ich muss es eben runterbrechen, dass es Schüler auch abholt. Und da hilft mir Didaktik genauso.
Wenn du jetzt siehst, aber welche Veränderungen sozusagen kommen, wie fließt Veränderung dann in die Didaktik ein? Also das ist ja jetzt auch nochmal ein wesentlicher Punkt, wenn du auch sagst, die Selbstständigkeit der Schüler verändert sich. Ist Didaktik dann sozusagen ein atmender Prozess, der regelmäßig in Schule stattfindet, oder ist das bisher noch nicht so gewesen?
Ja, ich glaube, das kommt darauf an, welche Vorstellung man von Didaktik hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Fachdidaktik Pädagogik gucke, ne, weil das die ist, mit der ich mich eben am meisten auseinandersetze, dann kann ich ganz klar sagen, dass die so offen gestaltet ist, dass sie Änderungsprozessen durchaus bestehen kann. Und sie wurde auch überarbeitet. Sie ist nichts Feststehendes, unsere Fachdidaktik. Da hat sich jemand Gedanken gemacht und da wurden sich auch mal wieder Gedanken gemacht. Also es gibt Neuauflagen davon, aus Gründen. Und ich glaube auch, dass wenn man sich jetzt grundlegende allgemeine Didaktiken anschaut, auch die sind so formuliert, dass in jeder Didaktik eigentlich vorkommt, dass eben Schule gesellschaftlichen Veränderungen unterliegt und auch einer zunehmenden, überall steht, glaube ich, das zunehmende Heterogenität. Und selbst wenn es nicht zunehmend ist, dann geht man sowieso davon aus, dass SchülerInnen ja heterogen sind. Also davon sollte jeder ausgehen. Wenn ich jetzt schreibe, oh, ich habe eine sehr heterogene Lerngruppe, dann würde ich aber mal gerne wissen, warum ist denn deine heterogener als meine? Also was macht das denn aus? Sind ja alles Individuen, die da vor einem sitzen. Und eigentlich, wenn eine Didaktik gut aufgebaut ist, dann berücksichtigt die das sowieso. Und davon unabhängig oder sind wiederum das methodische Repertoire, auf das ich zurückgreifen kann. Und da wiederum liegt es auch an mir als Lehrkraft, mir ein sehr breit gefächertes methodisches Repertoire anzulegen und gezielt auszuwählen. Da haben aber weder die Didaktik noch die Methoden Schuld dran, sondern das ist mein Job.
Jetzt, wie bist du überhaupt nochmal in deine Verbandsarbeit sozusagen reingestolpert? Das hast du ja auch beiläufig erwähnt, dass du da ja auch aktiv bist. Jetzt bist du da ja auch im Vorstand drin. Wie ist das und welchen Einfluss könnt ihr tatsächlich dann am Ende mit auf Schule haben?
Also reingestolpert passt. Ich wusste irgendwann, dass es diesen Verband gibt. Unsere damalige Fachleiterin hat uns den natürlich sehr empfohlen. Ich habe mit dem damaligen Vorsitzenden schon auf universitärer Ebene zusammengearbeitet. Dann ist es mein Kollege an Schule geworden. Dann war ich seine Stellvertretung und jetzt bin ich halt Vorsitzende. Also das ist so dieses, ist auch, man könnte sagen, so eine natürliche Entwicklung dann gewesen. Mhm. Und es ist tatsächlich der Verband für PädagogiklehrerInnen. Vor allen Dingen fürs Gymnasium und für die Gesamtschule, wobei wir jetzt wirklich uns zunehmend öffnen eben für SozialpädagogInnen, weil die gehören eigentlich zu einem Fachbereich und es überschneiden sich total viele Themen auch. Ich glaube, wir unterliegen jetzt gerade einem Wandel. Wir haben ein neues Führungsteam jetzt seit wenigen Jahren aufgemacht und ich glaube, dass viele merken, dass sich da ordentlich was tut und sich geändert hat und wir auch offener und moderner werden. Und ich finde, Verband hört sich immer so an, als wäre das so eine Elite, zu der man keinen Zugang hat. Und genau das wollen wir ändern, weil wir sind ein Verband, der sich aus LehrerInnen zusammensetzt und der auch mit LehrerInnen arbeiten möchte. Und je mehr da mitdenken, desto lieber. Und was ich zum Beispiel, glaube ich, mehr Vertreter als meine Vorgänger, die es so gab, rein männlich in diesem Fall auch, ist, dass wir auch ein Dienstleister sind. Also natürlich kann ich den Anspruch erheben, ne, das soll eben diese Elite sein und wir bieten nur Angebote und die müssen dann auch wahrgenommen werden und aber wir sind auch ein Dienstleister. Wir sind dafür da, um unsere KollegInnen zu unterstützen und zu supporten an der einen oder anderen Stelle. Und das machen wir durch Fortbildungsformate, das machen wir durch den PädagogiklehrerInnen-Tag. Das kriegen auch nicht immer alle so mit. Also wir haben natürlich auch VertreterInnen da, die wir sprechen lassen, von denen vielleicht die KollegInnen nicht wissen, dass da der neue State of the Art nachher sein wird. Ne? Also wir hatten den Nachfolger von Klaus Hurelmann zum Beispiel, da wusste noch keiner, dass das der Nachfolger ist, aber wir wussten es natürlich schon. Oder wir merken, wo eben eine Entwicklung hingeht und dann holen wir uns dazu schon die passenden Vortragenden. Und das ist einmal unser Job und das ist eine Dienstleistung, die muss natürlich angenommen werden. Und gleichzeitig haben wir angefangen, unsere Fortbildungsformate jetzt umzustellen. Wir haben festgestellt, LehrerInnen werden kaum noch freigestellt, außer es sind Fortbildungen für die Bezirksregierungen. Mhm. Und das sind wir nun mal nicht, auch wenn wir von der Bezirksregierung durchaus unterstützt werden. So ist es nicht. Aber das bedeutet, wir können schlecht analoge Fortbildungen den ganzen Tag lang anbieten. Die haben durchaus einen Mehrwert und wir machen das auch immer wieder mal, aber deutlich seltener, sondern wir setzen auch auf so kleine Learning Snacks am Abend, digital, wo sich jeder von überall zuschalten kann, die anderthalb Stunden gehen, die im Abendbereich stehen, dann, wenn eben Leute eher Zeit haben, als irgendwie von 10 bis 16 Uhr, was weiß ich, in Bochum. Und dann müssen alle da anreisen, müssen alle gucken, wie sie da hinkommen, müssen sich alle freistellen lassen. Und gerade wenn ich so eine große Fortbildung über mehrere Stunden habe, dann kann ich ja immer nur hoffen, dass es eine gute Fortbildung ist. Auch das. Ich würde sagen, wir versuchen, die Qualität der Fortbildung so hoch wie möglich natürlich zu halten. Aber das hängt ja auch immer von den Personen ab, wie viel ich mir annehme von so einer Fortbildung. Aber wenn ich so anderthalb Stunden mich abends fortbilde, dann merke ich vielleicht, dass es gar nicht so weh tut. Und trotzdem kann ich was mitnehmen. Das haben wir gemacht. Ja.
Ich würde da gerne einmal gerade reinspringen, weil ich das so spannend fand, dass du gesagt hast, so, dann shiften wir das auch dahin, dass wir abends was Virtuelles machen. Jetzt ist es ja gerade auch so ein Punkt, du hast es ja mitgekriegt mit Wetterlage, das war ja irgendwie in den letzten Tagen auch nicht so angenehm. Tatsächlich haben wir auch in Berlin Stromausfälle gehabt, auch da gibt es sozusagen, wir sehen, Krisenmodus neben Corona, das ist jetzt schon wieder weit weg, gibt es. Jetzt hast du gesehen, da nimmt man teil, da sieht man auch, dass so ein Workshop vielleicht anders ist als einfach nur frontal, sondern man da vielleicht auch interaktiv Dinge mitgestalten kann. Wie sehr sagst du, dass Distanzunterricht, und ich finde, ich hatte eine Diskussion auch im Netz, ist der Begriff eigentlich richtig, weil man möchte ja eigentlich eher emotionale Nähe auch digital aufbauen, die vorhanden ist. Und Distanz schürt ja quasi eigentlich das, was man sozusagen eigentlich vermeiden möchte, wenn man sozusagen auch digital affin arbeitet. Welche Dinge kommen da zukünftig auch deiner Meinung nach auf Schule zu, um sowas auch mit umzustellen? Gehört sowas auch mit dazu, dass sowas geübt wird, dass sowas auch mit trainiert wird, damit eben solche Dinge auch gut funktionieren, wenn man so einen Wechsel hat? Und wie muss da auch dann Didaktik oder Pädagogik aufgebaut sein?
Schön, dass du mir die leichten Fragen stellst. Ich bin jetzt gefordert, mir so
Ich
eine
weiß aber,
Disney-Welt
dass du,
aufzubauen.
nein, aber ich weiß, dass du quasi da bestimmt eine gute Sicht drauf hast und wie wichtig es ist, sozusagen in diese Perspektiven einfach reinzukommen, die zu sammeln und dann eben auch zu gucken, wie machen das denn andere? Und da eben auch wieder, du hast das Experimentieren am Anfang gesagt, was man eben auch braucht. Wie sehr gehört das dazu, auch zukünftig in Schule solche Dinge zu experimentieren?
Ja, es gehört dazu und ich glaube, wir haben nach Corona ja gerade erstmal eine deutliche Rückentwicklung. Also ich habe von vielen Schulen und von vielen KollegInnen mitbekommen, wir hatten jetzt einen Tag lang quasi schneefrei, wie man so schön sagt. Wir hatten jetzt einen Tag schneefrei und wir haben gemerkt, wie viele KollegInnen da wieder zurückgefallen sind in alte Muster. Also von wegen, ich stelle jetzt ein PDF hoch und dann ist das deren Aufgabe und ich mache eben keinen digitalen Unterricht. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten und sagen, ey, komm, ein Tag Schulausfall. Also alle hatten Schnee, es war Glatteis, vielleicht hätten wir es auch einfach mal genießen können. Es muss nicht jeder Bums dann zwanghaft ersetzt werden, nur weil wir es irgendwann mal gekonnt haben. Dennoch hat man da sehr, sehr deutlich gesehen, wie KollegInnen auf einmal damit wieder überfordert waren oder wie direkt so Corona-Traumata wieder hochkamen. Daran hat man schon gemerkt, es hat nicht unbedingt überall gut funktioniert. Klar, es gab einzelne KollegInnen, ich würde mich auch dazu zählen. Ich habe das total genossen. Ich habe total wieder viel dazu gelernt und ich habe wirklich gelernt, digital zu unterrichten. Ich habe aber auch einen Arsch von Fortbildung dafür gemacht, muss man jetzt auch sagen. Ich habe sehr viel meiner privater Zeit da reingesteckt, mich fortbilden zu lassen im digitalen Unterrichten. Und das methodisch durchdrungen, Möglichkeiten entdeckt, wie man noch verschiedene Programme, Apps und sonst was einbinden kann. Das kann ich gar nicht von jedem voraussetzen, vor allen Dingen nicht dann, wenn da zu Hause selber Distanzunterricht angesagt ist, mit eigenen Kindern und allem, was dazugehört. Also diese Zeit war ja nicht ohne Grund für viele sehr, sehr anstrengend. Und zwar gerade, wenn man eben Familie noch im Hintergrund hat, die auch laufen musste und die auch alle im Distanzunterricht waren. Was ich aber merke, und was auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein muss, ich muss Dinge einfach immer wieder üben. Und in puncto experimentierfreudig, ich muss, experimentierfreudig bedeutet immer, ich weiß nie, ob ein Experiment funktioniert oder nicht. Ob es gut ausgeht oder schlecht ausgeht. Und ich erinnere mich noch an meine erste Fortbildungszeit, wo gerade bei den längeren Fortbildungen immer gesagt wurden, ja, und die Fortbildung hier ist so wichtig und so toll und sie müssen alle die Methode erst einmal selbst ausprobiert haben, bevor sie die den Schülern zumuten. Man sollte nie eine Methode einfach mal ausprobieren, ohne die selbst vorher durchdrungen zu haben, ohne die selbst ausprobiert zu haben. Während Corona haben wir, glaube ich, gemerkt, das geht gar nicht. Also wenn ich immer nur darauf warte, dass ich mit den Menschen zusammenkomme, um Dinge selber zu testen, um erst dann mit den Schülern, dann bis dahin sind die tot. Und dann habe ich auch häufig nicht die Möglichkeiten. Bedeutet aber, dass ich etwas von meinem Expertentum in Gegenwart der Schüler abgeben muss. Und damit muss ich sehr transparent sein. Also es gab ganz oft oder gibt es heute ganz oft die Situation, wo ich vor meinen SchülerInnen stehe und sage, so Leute, Ich würde gerne was mit euch ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung, ob wir es gut oder schlecht finden werden und ob es die richtige Methode dafür ist. Aber ich habe eine Methode gefunden. Ich würde die total gerne mal ausprobieren. Damit bin ich A, natürlich ein Vorbild für meine SchülerInnen, sich das sowas auch zu trauen. B, begebe ich mich auf eine sehr tolle Ebene auf Augenhöhe mit denen, wo die mir danach auf Basis von dieser Aussage ganz klar sagen können, ja, Frau Weih, das war jetzt nichts. Also, und das hatte ich, natürlich hatte ich das. Ne, die waren auch so, ja, haben wir jetzt mal probiert, dann haben wir Vor- und Nachteile abgewogen. Manchmal kam auch die Idee, ja, schöne Methode, aber nicht hierfür. Vielleicht für was anderes. Und das ist doch total toll. Also, wenn SchülerInnen miterleben, ich probiere was aus, obwohl ich nicht weiß, was nachher rauskommt. Das würden wir uns ja von anderen Menschen auch wünschen. Und ich glaube, dass das Schulsystem natürlich an ganz vielen Stellen daran hakt, dass alles immer erst 300 Mal getestet werden muss, bevor man irgendwann mal in die Gänge kommt. Damit haben wir uns jahrzehntelang eine Weiterentwicklung verbaut, weil es muss zu Tode getestet werden. Also wenn ich mir auch immer überlege, wenn ich höre, dass es neue Studien gibt, dass die Bezirksregierungen, dass generell die Regierung beschließt, erstmal etwas zu erforschen und erstmal zu gucken, wie denn die Wirkweise von ist, und das erfragen die jetzt erstmal. Also dann stehe ich da manchmal und denke, das ist schon 10-mal erfragt worden. Was soll denn diese Studie jetzt noch Neues beginnen? Wisst ihr eigentlich, wie viel Geld ihr gerade da reinsteckt, Dinge zu erforschen, die schon 300-mal erforscht wurden, anstatt dass ihr endlich mal in die Gänge kommt? Und das scheint aber wirklich echt ein Problem an unserer Schullandschaft zu sein. Lieber alles erst zu Tode testen, 400 Sicherheitsnetze ausfahren, bevor man einfach mal macht.
Ja, Sicherheit ist, glaube ich, ein echt hohes Gut, und ich glaube, es gehört viel Mut dazu, auch so experimentierfreudig zu sein, wie du es bist. Ich könnte dir Stunden zuhören, weil das einfach tolle Geschichten sind, die du erzählst, und das einfach auch hinterher eine ganz andere Wirksamkeit für Schüler und Schülerinnen auch darstellt, in solche Prozesse mit integriert zu sein und nicht sozusagen diese fehlende Augenhöhe permanent zu erleben oder auch zu spüren.
Ja, und wie gesagt, mir fällt ja kein Zacken aus der Krone dabei. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass das Ansehen von Lehrkräften gerade in Deutschland ganz lange dahin entwickelt wurde mit, wir sind die Unantastbaren und die Experten vor der Klasse. Das ist in keinster Weise menschlich, und das setzt wiederum LehrerInnen an vielen Stellen unter Druck, wo sie gar nicht unter Druck gesetzt sein werden müssten. Mein Gott, blöder Satz. Also, aber ne, dieses Ansehen, ich muss da vorne sein, ich muss felsenfest sein, ich darf nicht zugeben, dass ich irgendwas nicht weiß oder nicht kann, dann wird eher noch gelogen und es werden irgendwelche Ausflüchte irgendwie gefunden oder es werden Dinge zurück in die Klasse gegeben, so alibimäßig. Ja, was würdet ihr denn sagen? Ich gebe die Frage mal zurück, was soll das denn? Ich kann doch auch einfach mal zugeben, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie kommen wir denn jetzt dazu, dass wir es wissen? So, ne? Und dann kann ich ja auch sagen, wir alle haben inzwischen, was weiß ich, iPad, Handy, was auch immer in der Schule. Ja, wozu ist das große, weite Internet denn da? Ne? Und selbst wenn ich Antworten mal vertage, auch das ist für viele Lehrer, glaube ich, ein Problem, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt sofort antworten. Nein, ich kann auch sagen, ich weiß es nicht, aber gebt mir eine Woche. Wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, dann habe ich eine Antwort da drauf. Oder eben, wir gehen jetzt mal alle auf die Antwortsuche. Dann bin ich doch wieder bei Kompetenzen, die ich dann selber als Lehrkraft nicht zugeben kann und nicht zeige.
Wenn ich dir so zuhöre und mit Blick auf meine letzte Frage hin, nämlich was darf an der Schule von morgen oder eigentlich von heute schon nicht mehr fehlen, dann beschreibst du das ja genau. Also für mich, wenn ich dich als Lehrkraft sozusagen höre, dann ist das für mich so, als bietet Schule doch ganz viel. Man muss sich nur trauen sozusagen und den Mut haben, das auszuprobieren. Aber gibt es da was, was du vielleicht noch mit ergänzen würdest, wo du sagen würdest, da brauchst du vielleicht auch andere Weichen, damit genau sowas passieren kann?
Ich glaube, da landen wir wieder bei dieser, bei diesen Ressourcen, die es braucht und die ich möglich machen kann. Und wenn ich mir jetzt so richtig was wünschen würde, dann würde ich mir eine 4-Tage-Woche wünschen für SchülerInnen. Also dann würde ich mir wünschen, dass wir einen Tag haben, wo die vielleicht wirklich in so eine selbstlernende Phase reingehen, wo die auch vielleicht mal zu Hause bleiben dürfen und selber lernen dürfen, wo die sich aber auch mit anderen gerne treffen dürfen. Also sie dürfen die Schule gerne nutzen, wie auch immer. Aber in diesem einen Tag sind Lehrer verpflichtet, selbst auch zu arbeiten, und zwar nicht zu Hause. Und entweder im Team in der Schule zusammenzuarbeiten oder eben sich fortbilden zu lassen. Klar, als Lehrerin würde ich direkt sagen, geil, Korrekturtag. Nee, Das bringt dich nicht weiter. Wenn du zu Hause wieder sitzt und deine Klassenarbeiten korrigierst, ich weiß, wir brauchen alle die Zeit dafür. Es ist ein ätzender Scheißjob, der dazukommt, den wir mitgebucht haben, wenn wir uns fürs Lehrersein entschieden haben. Aber dass ich wirklich sage, okay, dieser eine Tag, das ist der Fortbildungstag. Der darf an jeder Schule von mir aus der gleiche sein oder ein anderer, je nachdem, was sich da als sinniger ergibt. Aber dieser eine Tag, die Schüler sind für sich und wir sind für uns und wir tun was dafür, dass wir in den anderen 4 Tagen, die wir haben, besser unterrichten können.
Das klingt nach einem tollen Raum, der da geschaffen werden
kann. Ja, das klingt absolut nach Walt Disney, wünscht dir was, Schule.
Ja, das ist wirklich, aber das würde ich mitgehen tatsächlich. Also finde ich total cool, weil das natürlich auch die Verantwortung auf allen beiden Seiten auf eine andere Ebene sozusagen hebt und bringt. Und Wünsche können wir auch dran glauben, kann man anschieben, kann man weiter forcieren. Mhm. Also von daher, wir können auch zusehen, dass sie Wirklichkeit werden. Mhm. Und das wünsche ich uns jetzt allen und sage vielen, vielen Dank für den spannenden Podcast, für das spannende Gespräch und wir sprechen uns wieder, oder?
Dankeschön, machen wir.
Sehr gut.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox. Auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.